Von meiner Seite aus freue ich mich natürlich sehr, dass Sie hier sind und über das ja, sag ich mal, hochaktuelle und mitunter recht beängstigende Thema hier zu sprechen. Ich will kurz einfach die Lesenden vorstellen. Und zwar fange ich an mit Frau Heike Kleffner, die ja sozusagen eine Herausgeberin ist. Heike Kleffner ist freie Journalistin, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Beratungsstellen für betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Sie berichtet seit den 90er Jahren über rechte Gewalt und Neonazis, unter anderem für die Tageszeitung, Zeit Online, den Tagesspiegel und die Frankfurter Rundschau. Und ich denke, in dieser Rolle auch mitverantwortlich für die Langzeitrecherche von Zeit Online und Tagesspiegel zur Zahl der Todesopfer rechter Gewalt, die ja immer wieder die erheblichen Diskrepanzen zur offiziellen Statistik des Bundeskriminalamtes aufzeigen und damit, denke ich, aber auch eine erhebliche öffentliche Diskussion angeregt haben, dass man da eben entsprechend nachsteuern muss. Sie hat 2016, ist also sozusagen nicht nur als Journalistin für Printmedien zuständig, sondern auch publizistisch tätig, den Sammelband Generation Hoyerswerda über militante Neonazi-Netzwerke in Brandenburg herausgegeben, zusammen mit Anna Sprangenberg vom Brandenburgischen Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, und war, ich sage es jetzt trotzdem mal, weil ich das einen denkwürdigen Untersuchungsausschuss fand, Referentin, Fraktionsreferentin im ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Ich will dann vorstellen, nicht den zweiten Herausgeber, sondern Frau Christine Piercek, die seit 2008 da ganz auf der rechten Seite, die seit 2008 Rechtsanwältin in Jena ist, mit den Schwerpunkten Strafrecht, Polizei, Ordnungsrecht und Versammlungsrecht und unter anderem derzeit Nebenklagevertreterin im Prozess gegen die Gruppe Freital vor dem OLG Dresden. Und Frau Piercek berichtet aktuell auch auf dem Blog, ich nenne es mal für Leute, die an dem Thema Interesse haben, www.gruppe-freital-nebenklage.de, über, wie Sie schreiben, das Versagen der Ermittlungsbehörden, welche die Übergriffe bagatellisierten, bevor der Generalbundesanwalt die Sache an sich zog, sowie über mögliche Kollaborationen von einzelnen Polizeibeamten mit den Angeklagten. Frau Piercek selbst ist keine Autorin in dem Sammelband, sondern ist hier sozusagen, um über anwaltschaftliche Erfahrung mit eben genau den Problemen, die in dem Buch beschrieben werden, sozusagen nochmal ganz praktisch zu berichten. Zu meiner Linken, der zweite Herausgeber, Matthias Meissner, der in den 90er Jahren aus dem Westen sozusagen nach Sachsen rüber gemacht hat, um dort das dpa-Büro in Dresden mit aufzubauen, und dann hat er später als Korrespondent der Sächsischen Zeitung in Bonn gearbeitet und ist seit 1999 politischer Korrespondent des Tagesspiegels, arbeitet dort zu innenpolitischen Themen, insbesondere mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus, schreibt aber auch über die Linkspartei und, denke ich, die politische Entwicklung in Ostdeutschland allgemein, hat zum Beispiel von den Wahlen in Thüringen berichtet. Und hat, ist jetzt sozusagen nicht das erste Zusammenarbeitsprojekt mit Heike Kleffner, 2017 schon den Sammelband Unter Sachsen herausgegeben, zwischen Wut und Willkommen. Und jetzt 2019 einen weiteren Sammelband, ständige Ausreise über die schwierigen Wege aus der DDR. Und als vierten Referenten oder Lesenden möchte ich begrüßen Herrn Dr. Jost Müller-Neuhof, der ebenfalls beim Tagesspiegel tätig ist, als rechtspolitischer Korrespondent, aber auch als Rechtsanwalt, ich weiß nicht, sagt man bei Ihnen dann Justiziar des Tagesspiegels? Nee, als Syndikus des Tagesspiegels und gleichzeitig auch seit 2004 Lehrbeauftragter für Rechtskommunikation, da würde mich interessieren, was das genau ist, an der Freien Universität Berlin, ist Mitglied im Deutschen Presserat, der sozusagen zuständig ist für die freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien und führte für den Tagesspiegel zahlreiche Verfahren um die Akteneinsicht und Informationsfreiheit, meist gegen Bundesbehörden, war jetzt jüngst damit in den Medien, dass er im September erfolgreich mit einer Klage war gegen den Bundesnachrichtendienst, der nun Auskunft zu seinen Hintergrundgesprächen mit Journalistinnen und Journalisten geben muss. Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, darüber, in welcher Form und wie detailliert der Bundesnachrichtendienst es machen wird, wird es vermutlich einen weiteren Streit geben. Bin mir nicht sicher, ob sich das, aber so ist meine Meinung aktuell. Herr Müller-Neuhof wird heute als erster lesen, und zwar haben wir uns gedacht, dass wir den Schwerpunkt heute, ich hoffe, dass es niemand enttäuscht, aber dass wir den Schwerpunkt nicht legen auf, sage ich mal, den Rechtsextremismus oder Rechtsextremistinnen und Extremisten in Polizei und Bundeswehr, Wir werden also nicht sprechen über Franco A. oder wir werden vielleicht auch sprechen in der Diskussion anschließend, aber zumindest nicht lesen über Franco A., Hannibal, Nordkreuz, Unita und den Tag X, für den, sag ich mal, 200 Leichensäcke gesammelt oder eingekauft wurden, sondern wir wollen, weil wir denken, dass praktisch diese rechten Umtriebe und Netzwerke inzwischen eine etwas stärkere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben und ist zumindest nach regierungsoffiziellen Verlautbarungen man jetzt auch da aktiv werden will. Es gab ja vor, ich glaube, 2 Wochen war es, die öffentliche Anhörung der 3 Präsidenten der bundesdeutschen Nachrichtendienste, die also durch das parlamentarische Kontrollgremium angehört wurden und sagten, sie wollen sich diesem Thema jetzt in Zukunft verstärkt zuwenden. Wir wollen heute eher den Blick auf die Probleme in der Justiz richten, hoffen, wie gesagt, damit niemanden zu enttäuschen. Hintergrund war einmal das Interesse von den beiden Herausgeberinnen, dass also wir sozusagen damit einen Blick auf so ein etwas unbeleuchtetes Thema lenken und das trifft sich ganz gut, sage ich mal, mit dem Interesse des Institutes, weil das Institut seit längerem schon daran arbeitet, sozusagen die Justiz zum einen stärker zu sensibilisieren für die Aufklärung und Ermittlung rassistischer Straftaten und zum anderen natürlich für die eigenen Rassismen sozusagen in der Institution selber. Deswegen fangen wir an eben mit Herrn Müller-Neuhof mit einem Text, der also sozusagen als Einstieg einen Beitrag leisten soll zur zentralen Rolle der Justiz beim Schutz von Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit, und zwar am Beispiel der Rechtsprechung zur Informationspolitik des Bundesamtes für Verfassungsschutzes über die AfD. Das ist der Beitrag »Vertraulich ist nichts, das Bundesamt für Verfassungsschutz drängt in die Öffentlichkeit«.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Anmoderation. Sie hatten so nett gefragt, was ist Rechtskommunikation? Rechtskommunikation ist unter anderem das, was das Bundesamt für Verfassungsschutz macht. Also es kommuniziert über Recht und es kommuniziert mit Recht. Und mein Beitrag beleuchtet den Verfassungsschutz als Medium, der einerseits Auskünfte gibt, die er nicht geben darf, und andererseits Auskünfte, die er geben soll und geben darf, nicht gibt. Und die Problematik wollte ich näher darstellen. Noch zu Zeiten von Hans-Georg Maaßen, damit steigt der Text auch ein, das beschreibe ich jetzt nicht näher, gab es ja diese Debatte um Herrn Maaßen und seine Einstufung der Vorfälle in Chemnitz, wo er sagte, das Wort von der Hetzjagd in Chemnitz bei den Krawallen sei eine gezielte Falschinformation gewesen. Diese Einstufung erfolgt über die Bild-Zeitung nach einem sogenannten Hintergrundgespräch mit dem Bild-Chefredakteur Julian Reichel. Und ich halte diese ganze Art und Weise, wie man kommuniziert als Amtsleiter einer wichtigen Sicherheitsbehörde, insgesamt für aufklärungsbedürftig. Also gar nicht sozusagen, was hat Herr Maaßen am Ende gesagt, sondern was hat er eigentlich vorher 1,5 Stunden mit Herrn Reichel geredet. Da sind wir dran, gucken wir mal, was daraus wird. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, lohnt es sich, das Bundesamt einmal aus genau dieser Perspektive in den Blick zu nehmen. Die Behörde als Informationslieferant und Nachrichtenproduzent, natürlich im Dienste des Staates, aber auch eben im Dienste der Öffentlichkeit. Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterscheidet sich damit grundsätzlich von den beiden anderen Geheimdiensten der Bundesrepublik, dem Bundesnachrichtendienst, der Informationen exklusiv für die Regierung und auch das Parlament beschafft, und dem Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst, den Verfassungsschutz für Kasernen und Soldaten. So statuiert das Bundesverfassungsschutzgesetz als einziges Geheimdienstgesetz eine Berichtspflicht für die Öffentlichkeit. Sie steht in § 16 Bundesverfassungsschutzgesetz und wird als Verfassungsschutz durch Aufklärung der Öffentlichkeit tituliert. Demnach informiert das Bundesamt über verfassungswidrige Bestrebungen und Tätigkeiten, soweit hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte hierfür vorliegen, sowie bei präventivem Wirtschaftsschutz. Die Eigenschaft, ein Massenmedium zu sein, wird damit zu einer Hauptaufgabe des Amtes. Die Berichtspflicht dient dem Einsatz für eine streitbare Demokratie und dem Schutz des Staates. Sie hat eine Aufklärungs- und Warnfunktion, die über die wiederkehrenden Statements einzelner Amtsträger, wie zum Beispiel des früheren BfV-Chefs Maaßen, hinausgeht. Wie oft und mit welcher Intensität ihr nachzukommen ist, steht dem Amt frei. Dass die Aufsicht über das Bundesamt führende Bundesinnenministerium muss dagegen mindestens einmal pro Jahr, insbesondere zu aktuellen Entwicklungen, einen Bericht abliefern, den als solchen bekannten Verfassungsschutzbericht. Es liegt auf der Hand, dass die Erwähnungen an solchen Bericht etwa für betroffene Vereine oder Einzelpersonen einen belastenden Eingriff darstellen. Deshalb gibt es regelmäßig Streit um die entsprechende Einstufung durch das BRV vor den Verwaltungsgerichten. Prinzipiell weiß das Amt um die Sensibilität, wenngleich ein Zwiespalt zutage tritt. Einerseits soll es warnen, also frühzeitig kommunizieren, andererseits zurückhaltend sein, um Grundrechte zu schonen. Mit der Medienrolle tut sich das Bundesamt erkennbar schwer. Das große Publikum konnte davon im Streit um die AfD einen Eindruck gewinnen. Am 15. Januar 2019 teilte das Bundesamt nach langer Untersuchung, an der die Landesämter beteiligt waren, auf seiner Webseite mit, dass die AfD als ein Prüffall des Verfassungsschutzes geführt wird. Das Ganze gab es auch noch auf Englisch übersetzt und begleitet von einer ausführlichen Fachinformation. Das Ergebnis war mit einiger Neugier erwartet worden. Presse und Rundfunk berichteten bundesweit, teils auch international. Allgemein wurde das Vorgehen als Schlag gegen rechts gewertet. Schnell fand auch ein umfänglicher Untersuchungsbericht den Weg in die Redaktion, der im Detail auflistete, welche Person und welches Handeln den Anlass für die Einstufung gaben. Das Problem war nur, eine Regelung zur Kommunikation von Prüffällen findet sich in dem Gesetz nicht. Es beschränkt sich auf die öffentliche Mitteilung von Fällen mit hinreichend gewichtigen tatsächlichen Anhaltspunkten. Das sind die sogenannten Verdachtsfälle. Muss erst noch geprüft werden, ob hinreichend gewichtige Anhaltspunkte vorliegen, fehlt der entscheidende Schritt, die Feststellung solcher Anhaltspunkte. Zur Zeit der Mitteilung war man noch in der Phase der Sammlung. Das Bundesamt hat sich allerlei zusammengereimt, um sein Tun dennoch zu begründen. Es half nichts. Auf einen Eilantrag der AfD entschied das Verwaltungsgericht Köln, dass die Einstufung als Prüffall zu unterlassen sei. Sie habe eine eindeutig negative Wirkung und könne Wähler abschrecken. Im Ergebnis ein massiver Eingriff in Parteirechte und Teilhabechancen im politischen Wettbewerb. Das staatliche Etikett Verfassungsfeinde wurde als reiner Kommunikationsakt vergeben, ohne jede rechtliche Grundlage. Auf eine Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht verzichtete das Amt. Es gelte nun, sich auf die vorrangige Aufgabe zu konzentrieren, nämlich die als Verdachtsfälle eingestuften AfD-Teilorganisationen Flügel und Junge Alternative. Die gerichtliche Klärung bestimmter Rechtsfragen zur Reichweite der Öffentlichkeitsarbeit soll nicht vom eigentlichen Thema ablenken, so teilte das Bundesamt damals mit. Aus dieser Reaktion spricht eine gewisse Überheblichkeit. Die Rechtsfragen waren mit dem Gerichtsbeschluss geklärt und dies eindeutig. Deshalb gab es auch keine Beschwerde. Es wäre eigentlich der richtige Moment für innere Einkehr und Fehlersuche gewesen. Wie kann es sein, eine bis zum Beweis des Gegenteils demokratische Partei in dieser Weise rechtswidrig zu schädigen? War das Fahrlässigkeit oder war es vielleicht sogar Vorsatz? Viel diskutiert wurde darüber nicht. Im politischen Raum zählt der Eindruck, der hinterlassen wird, und der ist vorläufig dieser. Die AfD ist amtlich bestätigt eine rechtsradikale, möglicherweise auch verfassungsfeindliche Partei. Das Bundesamt lieferte als Medium bereitwillig Stoff für politische Argumentationen gegen die Rechtspopulisten, obwohl es dazu weder beauftragt ist, noch über eine Legitimation verfügt. Kein anderes Medium, keine Zeitung, kein YouTuber und auch keine Kanzlerkritik dürften der Partei in vergleichbarer Weise geschadet haben. Historisch ein Fall ohne Beispiel, der nur deshalb nicht als Skandal gebrandmarkt wurde, weil die AfD und ihre Wählerinnen und Wähler im Spektrum der demokratischen Optionen durchaus auch mit guten Gründen weitgehend isoliert sind. Der übergroßen Offenheit des Bundesamts zur politischen Intervention steht eine merkwürdige Verschlossenheit gegenüber, wenn das Amt über seine Arbeit informieren soll, ohne es von sich aus zu wollen. Auch hierfür gibt es eine Rechtsgrundlage, auf der sich zumindest Journalistinnen und Journalisten berufen können, den verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch. Es handelt sich um reines Richterrecht. Der in den Landespressegesetzen enthaltene Anspruch ist nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf Bundesbehörden nicht anwendbar. Es bleibt dann nur der Rückgriff auf die Pressefreiheit, Artikel 5 des Grundgesetzes. Mit dem Auskunftsanspruch lässt sich diese Medienrolle des Bundesamtes gezielt aktivieren. Allerdings tut das Bundesamt viel dafür, den Eindruck zu vermeiden, als fühle es sich entsprechend verpflichtet. Anfragen, auch diejenigen einfacher Art, werden teils über viele Wochen bearbeitet und wenn Informationen fließen, dann nur spärlich. Hier ist das Bundesamt ganz Geheimdienst alter Schule. Im Schutz dieser Tradition ist vieles möglich. Und selbst wenn Merkwürdiges bekannt wird, ist es nicht oft so, dass Geheimdienste Merkwürdiges machen? So war es dann auch, als 2016 bekannt wurde, dass der Ex-Chef des Bundesamts Maaßen sich mit der damaligen Vorsitzenden der AfD, Frauke Petri, getroffen hatte. Niemanden erregte das. Erst im Sommer 2018, als eine AfD-Aussteigerin in einem Buch berichtete, Maaßen habe damals sogar Tipps gegeben, wie die Partei einer Beobachtung entgehen kann, wurden Fragen gestellt. Schließlich bestätigte das Bundesinnenministerium das Treffen auch eines mit AfD-Fraktionschefs Alexander Gauland und übrigens auch eins mit dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses Brandner. Will ich nur kurz ergänzen, das kam dann irgendwann später, wenn eine Diskussion ist, ob er abgewählt wird.
Das noch Vorsitzende.
Noch Vorsitzende. Doch was Thema war und warum die Treffen stattfinden, das sollte alles geheim bleiben. Maaßen ließ den Grund dafür wissen, es sei Vertraulichkeit verabredet worden. Vertraulichkeit ist ein Konzept, das für Behördenhandeln, auch das eines Geheimdienstes, nur eingeschränkt taugt. Natürlich muss es geheim bleiben, wie Nachrichtendienste mit V-Lauten, Observationen oder etwa im Internet auf Datenfang gehen. Das operative Geschäft, wie es bei den Fachleuten heißt. In allen anderen Funktionsbereichen aber handelt es sich bei Bundesnachrichtendienst, beim Bundesamt für Verfassungsschutz oder auch beim militärischen Abschirmdienst um schlichte Behörden. Sie müssen sich verantworten, nicht nur vor ihren Aufsichtsbehörden, sondern auch vor der Öffentlichkeit. Hier hat ein untereinander oder mit Dritten verabredete Vertraulichkeit nur Berechtigung, wenn sie sich auf einen materiellen Kern zurückführen lässt. Mit anderen Worten, das, wofür Vertraulichkeit verabredet wurde, muss auch Vertraulichkeit verdienen. Denn andernfalls könnten Behördenvertreter ihr Handeln durch Vertraulichkeitsabreden jeglicher Transparenz entziehen. Der Auskunftsanspruch der Presse, immerhin abgeleitet aus einem Grundrecht, der das Bundesverfassungsgericht als für Demokratie schlechthin konstituierend ansieht, wäre ausgehebelt. Entsprechend kritisch beäugte das Verwaltungsgericht Köln den Vortrag des Bundesamts, nachdem der Tagesspiegel Ende 2018 einen Eilantrag auf Auskunft gestellt hatte. Die Behörde sollte unter anderem darüber informieren, welche Kontakte es zu AfD-Leuten gab, wer dazu die Initiative ergriffen hat und welche Themen erörtert wurden. Mit Beschluss vom 3. Dezember 2018 gab das Gericht dem Antrag in vollem Umfang statt. Es sei dem Präsidenten in seiner Eigenschaft als Behördenleiter verwehrt, den pauschalen Ausschlussgrund der Vertraulichkeitsvereinbarung aus eigener Kompetenz zu schaffen. Es fehle an jeglicher gesetzlichen Grundlage für einen Verfassungsschutzpräsidenten, um im parlamentarischen Raum im Ergebnis geheime Gespräche führen zu können. Auf die Beschwerde des Bundesamts hin änderte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen den Beschluss mit Rücksicht auf eine möglicherweise tangierte operative Tätigkeit des Bundesamtes, bestätigte aber, dass eine etwaige verabredete Vertraulichkeit per se keinen Ausschlussgrund bietet. Schließlich gehöre diese und das Führen solcher Gespräche im politischen Raum nicht zu den originären Aufgaben des Dienstes. Es ist seit vielen Jahren das erste Mal, vielleicht sogar der erste Fall in der Geschichte des Bundesamtes, dass ein journalistisches Auskunftsersuchen per Eilverfahren vor dem Gericht durchgesetzt werden konnte. Es zeugt von einem befremdlichen Verständnis der eigenen Rolle, dass es hierzu überhaupt einen Rechtsstreit kommen musste. Wenn sich der Leiter eines Geheimdienstes in seiner Amtszeit mehr als 200 Mal mit Abgeordneten oder sonstigen Funktionären politischer Parteien trifft, so liegt darin an und für sich ein Umstand, der Anlass zu Fragen geben sollte. Zu den Jobs von Behördenchefs gehört es in einer gewaltengeteilten Demokratie gerade nicht, politische Räume zu befüllen. Ein Bundesamtspräsident ist letztlich auf die Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben beschränkt. Tätigkeiten, die sich nicht zumindest mittelbar darauf zurückführen lassen, wirken verdächtig. Es wäre wohl zu einfach und vor allem kaum sachgerecht, für den sich abzeichnenden Missstand allein Hans-Georg Maaßen in Haft zu nehmen. Maaßen war gewiss der ungekrönte König der Hintergrundgespräche, der alle Formen vertraulich verabredeter Vertraulichkeit dafür nutzte, eigene, mitunter gewiss politische Botschaften abzusetzen. Doch die Gedankenlosigkeit, mit der dies unternommen wurde, endete kaum mit der Amtsübernahme durch den früheren Vizepräsidenten Thomas Haldenwang. Davon zeugt nicht die minder gedankenlose Entscheidung, die Gesamtpartei ohne jegliche Legitimation als Prüffall des Verfassungsschutzes zu skandalisieren. Die offenkundig fehlende Selbstbeschränkung von Amt und Amtsträgern bei gleichzeitiger Geheimnistuerei wirkt peinlich und fügt sich in eine Reihe schlechter Beispiele vergangener Verfassungsschutzskandale. Dabei könnte sich Verfassungsschutz durch Aufklärung der Öffentlichkeit, wie in § 16 Verfassungsschutzgesetz postuliert, in Zukunft zur entscheidenden Aufgabe des Dienstes entwickeln. Wirklich verfassungswidrige Bestrebungen sind auf Dauer nur gefährlich, wenn sie sichtbar und damit auch breit akzeptierbar werden. Hier in der Öffentlichkeit ist das Bundesamt gefordert und nicht in vertraulichen Hintergrundgesprächen mit Politikerinnen oder Chefredakteuren. Vielen Dank.
Wenn man so möchte, ist ja die Geschichte, die Sie erzählen, so ein Ende gut, alles gut jetzt erstmal. Also weil sozusagen die Gerichte entsprechend Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit verteidigt haben. Herr Meißner liest aus seinem Kapitel, wo es, sag ich mal, weniger gut aussieht, es geht um rechte Juristen. Die Unabhängigkeit der Justiz und ihre Grenzen heißt das Kapitel. Die Brandrede von Höcke, ein Dresdner Richter und ein Geraer Staatsanwalt. Insbesondere von dem Geraer Staatsanwalt, denke ich, werden einige von Ihnen bereits gehört haben.
Vielleicht von Richter Meyer aus Dresden auch. Ich habe die beiden Geschichten tatsächlich verbunden, weil es auch eine Verbindung gibt, die ergibt sich aus der Dresdner Rede von Björn Höcke. Da war Jens Meyer damals als AfD-Bundestagskandidat der Vorredner. Und wiederum die Dresdner Rede von Björn Höcke hat indirekt den Geraer Staatsanwalt Martin Schechner auf den Plan gerufen. Und zwar deswegen, weil das Zentrum für politische Schönheit ja wie bekannt im Nachbau des Holocaust-Mahnmals auf ein Grundstück direkt neben dem Wohnhaus von Björn Höcke in Bornhagen im Eichsfeld aufgebaut hat. Der Text, die Unabhängigkeit der Justiz und ihre Grenzen. Zwei Juristen, beide stammen aus dem Westen, beide radikal rechts. Und beide suchten sich vor Jahren neue Jobs im Osten der Republik. Den einen, Martin Schechner, nannten seine Kommilitonen in Heidelberg den Jura-Nazi. Er ist heute Staatsanwalt in Gera. Der andere, Jens Meyer, seit 2017 Bundestagsabgeordneter der AfD, gehört zum völkischen Flügel der Partei. Er stammt aus Bremen. Meyer, früher mal SPD-Mitglied, zog bereits kurz nach der Wiedervereinigung nach Dresden, wurde dort 1995 Richter am Landgericht. Es gibt einen Tag, der über kurz oder lang die Laufbahn sowohl von Meyer als auch von Schechner beeinflussen sollte. Den 17. Januar 2017, die Brandrede des thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke im Dresdner Ball- und Brauhaus Watzke. Höcke bezeichnete in seiner Rede das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande und forderte eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Die AfD-Jugend, Junge Alternative, hatte die Veranstaltung organisiert. Pegida stellte den Saalschuss. Höcke erschien in Begleitung des neurechten Ideologen Götz Kubitschek. Auch Maximilian Krah war im Saal, erst vor kurzem von der CDU zur AfD übergetreten. War sogar Kreisvorstandsmitglied der CDU übrigens. 2019 sollte er für seine neue Partei ins Europaparlament einziehen. Eine blau-braune Gesellschaft und Meyer war an diesem Tag einer der Vorredner von Höcke. Auch die Rede des Richters, der damals im Januar 2017 bereits in Dresden als Direktkandidat der AfD für den Bundestag nominiert war, hatte es in sich. Er bot die AfD als Sammelbecken für enttäuschte NPD-Anhänger an, sagte wörtlich, wir sind diejenigen, die den Patrioten in diesem Land eine echte Heimat bieten können. Wir sind die neue Rechte. Zum Thema Aufarbeitung proklamierte er, ich erkläre hiermit diesen Schuldkult für beendet, für endgültig beendet. Aktuell im Land zu beobachten sei eine, Zitat, Herstellung von Mischvölkern, um die nationalen Identitäten auszulöschen. Von Höcke wurde Meyer für seine Rede als aufrechter Patriot gelobt. Von Meyer hatten bis zum 17. Januar 2017 die wenigsten gehört. Zwar spielte sein Name in einem Rechtsstreit aus dem Jahre 2016 eine gewisse Rolle. Damals ging es darum, dass der Dresdner Politologe Steffen Keilitz in einer Forschungsarbeit geschrieben hatte, die NPD plane, Zitat, rassistisch motivierte Staatsverbrechen. Meyer verbot Keilitz in einer umstrittenen Entscheidung seine Aussagen. Nach dem Abend im Ball- und Brauhaus Watzke änderte sich der Bekanntheitsgrad des rechten Richters schlagartig. Meyer bekam indirekt eine Rolle im Zusammenhang mit den Medienstrategieplänen des AfD-Bundesvorstands, auch mit, Zitat, sorgfältig geplanten Provokationen auf sich aufmerksam zu machen. Ich zitiere ausführlich aus einer Recherche der Sächsischen Zeitung, die über Jahre die Facebook-Einträge von Jetzt Meyer durchgeschaut hat. Vielleicht nur ein Beispiel über Pegida schrieb er im Januar 2015, die Bewegung werde etwas bewirken, wenn sich in den vom Alltags-Dschihad wirklich betroffenen Städten nennenswerter Widerstand formiert und sich die Leute auf die Straße trauen. Durchhalten. Die Frage, die ich dann aufwerfe, und die werfe ich dann später auch für Tschechner auf, darf jemand mit solch rechter Gesinnung wie Meyer als Richter arbeiten? Der Fall Meyer hat sich ja dann irgendwie bekannt so entwickelt, dass er in den Bundestag eingezogen ist. Damit ist die Frage erstmal sozusagen ausgeklammert. Aber laut Abgeordnetengesetz hat Meyer bei einem Ausscheiden aus dem Bundestag ein Rückkehrrecht auf seinen Posten als Richter am Landgericht. Ob dann Äußerungen des AfD-Politikers in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter oder zuvor noch einmal geprüft werden, ist unklar. Im Juni 2019 sagte ein Sprecher des Dresdner Landgerichts auf Anfrage, aktuell sei dazu kein Verfahren anhängig. Im November 2017 betritt mit Martin Tschechner, der zweite rechte Jurist, die bundesweite Bühne. Der Brauhausauftritt von Höcke und seinen Parteifreunden ist der indirekte Auslöser dafür. Denn die Aktionskünstler des Zentrums für politische Schönheit errichteten in diesem Monat im Höcke-Wohnort Bornhagen im Eichsfeld auf dem Nachbargrundstück des AfD-Politikers eine Kopie des Holocaust-Mahnmals, um gegen dessen Dresdner Brandrede im Januar 2017 zu protestieren. Bestandteil der Aktion war ein vom ZBS und Philipp Bruch initiierter sogenannter zivilgesellschaftlicher Verfassungsschutz Thüringen, die aufwendigste Langzeitbeobachtung des Rechtsradikalismus in Deutschland. Was genau mit dieser Langzeitbeobachtung gemeint ist und ob Höcke überhaupt überwacht werden sollte, war unklar. Doch nur eine Woche nach der Eröffnung des sogenannten Denkmals der Schande vor der Haustür des AfD-Politikers holte der Geraer Staatsanwalt Tschechner mit der großen Keule aus. Ausweislich eines von ihm am 29. November 2017 gefertigten Vermerks ermittelte er gegen Philipp Bruch als Kopf des ZPS und weitere noch nicht namentlich bekannte Mitglieder der Gruppierung nach § 129 Strafgesetzbuch. Der Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung. Tschechner schrieb, durch die Verwendung des Begriffs zivilgesellschaftlicher Verfassungsschutz werde deutlich, dass den Initiatoren daran gelegen sei, geheimdienstliche Tätigkeiten in eigener Regie auszuführen. Der Staatsanwalt unterstellte Ruch und seinen Mitstreitern eine geplante optische Totalüberwachung des AfD-Politikers. Zitat, vermittels leistungsstarker Bild- und Fototechnik. Belege für diesen Verdacht fand Tschechner in den 16 Monate lang dauernden Ermittlungen nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob da groß ermittelt worden ist oder ob das eher so eine Drohkulisse war. Aber da kann bestimmt Christine Pietschik nachher auch noch was dazu sagen. Der Fall Meyer und der Fall Tschechner unterscheiden sich. Nicht nur, weil der eine Richter und der andere Staatsanwalt ist, sondern vor allem, weil sich Meyer besonders außerdienstlich politisch positioniert hat. Tschechner dagegen eine Nähe zur AfD in erster Linie in seinen juristischen Entscheidungen dokumentierte. Ich habe dann hier den Text, aber ich will das jetzt nicht in aller Länge vorlesen, damit die anderen auch zu Wort kommen, habe dann verschiedene Beispiele für seine umstrittenen juristischen Entscheidungen aufgeführt und schließe. Und so jemand wie Tschechner darf Staatsanwalt sein. Gleichzeitig mit der Einstellung der Ermittlungen gegen das ZPS wurde Tschechner, bisher zuständig für politisch motivierte Kriminalität, mit anderen Aufgaben in der Ermittlungsbehörde betraut. Auf eigenen Wunsch, wie das Justizministerium im April 2019 mitteilte. Man muss hinzufügen, es gab da eine große Debatte damals, als das publik wurde. Der Fakt mit den Ermittlungen kam durch eine Anfrage eines linken Landtagsabgeordneten. ans Licht. Die halbe Landesregierung stritt sich zwischen dem Justizminister Lauinger, dem Ministerpräsidenten, viele andere redeten mit. Gab dann Krisensitzungen auch an der Staatsanwaltschaft, wo der Justizminister mit hinging und tatsächlich auch die Frage natürlich, wie sehr darf sich die Politik einmischen in die Entscheidungen der Justiz. Schwächer wurde, die Entscheidung gilt bis zur abschließenden Untersuchung der Vorwürfe nur vorläufig mit der Aufklärung von Branddelikten beauftragt. Ein Sprecher des Zentrums für politische Schönheit jubilierte damals. An uns hat sich Tschechner jetzt verhoben.
Vielen Dank. Wir gehen jetzt gleich über zum nächsten Beitrag. Das sind zwei Beiträge aus dem. Doch ein kurz entschlossener Sinneswandel?
Okay. Ich kürze es ein bisschen. Und sage aber noch was dazu. Einleitend hat Erik Töpfer ja schon gesagt, dass wir heute Abend ein Schlaglicht auf Justiz werfen wollen, weil wir den Eindruck haben, und das war auch die Motivation, ein eigenes Justizkapitel überhaupt in das Buch mit aufzunehmen, dass die Auswirkungen davon, was passiert, wenn Staatsanwälte, und Tschechner ist ja nur ein Beispiel von vielen, ihren entweder sogenannte politische Gegnerinnen mit Hilfe des Strafgesetzbuches verfolgen, oder aber wenn Staatsanwälte und Staatsanwältinnen wie Tschechner bei schweren rassistischen und rechten Gewalttaten eben keine Strafverfolgung betreiben, weil wir wirklich den Eindruck haben, dass dieser Aspekt viel zu unterbeleuchtet ist. Und dass es nach wie vor eben Zufällen überlassen bleibt, was wir davon erfahren. Und allzu oft ist es eben so, dass die Betroffenen entweder von Ermittlungsverfahren, wie jetzt das ZDS, nichts erfahren oder Jahre später erst, ja, wenn es nämlich eingestellt ist, oder wenn Menschen angegriffen werden aus rassistischen, aus antisemitischen, aus rechten Tatmotiven und nicht durch Nebenklagevertreter oder Vertreterinnen selber in den Verfahren beteiligt sind, sondern darauf angewiesen sind, dass die Staatsanwaltschaft die rechten Tatmotive ausermittelt, ja, dass sie dann einfach auf verlorenem Posten stehen. Und um diesen Aspekt überhaupt in das Bewusstsein von viel mehr Menschen zu heben, haben wir gesagt, okay, wir müssen einzelne Fälle eben highlighten und hoffen auch, dass wir Anstoß geben für andere, da genauer nachzuhaken, ja, weil wir uns sicher sind, dass wir auch in dem Bereich nur die Spitze des Eisbergs abbilden können, ja, was ja auch für die Frage nach rechten Netzwerken bei der Polizei, in der Bundeswehr etc. gilt. Und zum Glück muss man sagen, untersucht das Deutsche Institut für Menschenrechte einen Teilaspekt, nämlich die Frage, wie wird die politische Tatenmotivation bei rechten Angriffen überhaupt gewürdigt, obwohl der Gesetzgeber das zulässt. Aber es ist eben auch nur ein Teilaspekt. Und ich werde zwei kurze Stücke lesen aus Texten aus dem Sammelband. Das eine ist ein Text von Rechtsanwalt Sebastian Schamer, der seit vielen Jahren Betroffene rechter Gewalt unter anderem in Sachsen-Anhalt vertritt und auch im NSU-Prozess Nebenklagevertreter war. Und der Text ist überschrieben mit "Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten". Und Ausgangspunkt für den Text und auch den Fall, wo Sebastian Schammer und Henriette Scharnhorst als Nebenkläger aufgetreten sind, ich führe sie kurz ein in die Ausgangssituation. 1. Mai 2017, Halle an der Saale. Etwa 500 Neonazis, vielleicht wechsle ich doch die Brille, etwa 500 Neonazis versammelten sich am Hauptbahnhof. Die Partei, die Neonazi-Partei, die Rechte, hatte mit verschiedenen Organisationen zum Aufmarsch aufgerufen. Ihr Gegenüber, stehen viele Gegendemonstranten und Gegendemonstrantinnen. Die Rechten werden an diesem Tag zumindest nicht durch die mit 233.000 Einwohnern größte Stadt Sachsen-Anhalts laufen können. Ein Grund: die Polizei vermerkt, dass die Neonazis nicht bereit gewesen seien, sich vor der Kundgebung auf Waffen durchsuchen zu lassen. Unter den aus dem ganzen Bundesgebiet angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern befinden sich mindestens 11 Männer und Frauen aus Bayern und Hessen, die alle den gleichen Schriftzug auf der Kleidung tragen. Aryans und Support Your Race. Arya unterstützt eure Rasse mit einem eingekreisten 88, der in der Neonazi-Szene beliebten Abkürzung für Heil Hitler. Die Gruppe ist keineswegs unbekannt. Gewaltbereit und martialisch sind sie zuvor bereits bei etlichen rechtsextremen Demonstrationen aufgetreten. In der Gruppe befinden sich auch die zwei später am Landgericht Halle angeklagten Martina H. zur Tatzeit 40 und Carsten M. zur Tatzeit 39, beide aus Südhessen. Die Aryans sind Teil derjenigen Neonazis, die dann eben nicht die kurze Demo mitlaufen. Stattdessen brüllen sie so Parolen wie "Ohne Polizei wehrt ihr Tod" und stoßen dann, als sie frustriert den Kundgebungsort verlassen, mit ihren zwei Autos, mit denen sie durch das Stadtgebiet fahren und gezielt nach politischen Gegnerinnen suchen, auf A, mehrere Fahrradfahrer und B, auf eine Gruppe von Wanderinnen und Wanderern, weil auch das machen Leute ja am 1. Mai. Diese Wanderer werden völlig unvermittelt attackiert. Aus den Autos der Aryans fliegen Steine auf die überraschten Frauen und Männer, ihnen wird Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ein sogenannter Polenböller explodiert. Dann springen mehrere Angreifer aus den Autos heraus. Der zur Tatzeit 39-jährige Carsten M. geht mit einem abgesägten Starkstromkabel auf einen Mann los und schlägt ihn nieder. Passanten alarmieren die Polizei. Eine andere Gruppe kommt den Wanderern zur Hilfe und kann die Angreifer vertreiben. Die Neonazis flüchten in ihren Autos und machen sich, ohne noch kontrolliert oder aufgehalten zu werden, auf den Weg zurück in ihre Wohnorte in Hessen und Bayern. Was könnte und sollte man nun angesichts dieses Geschehens erwarten? Dass die Polizei, die unmittelbar und schnell über die Automarken und Kennzeichen der Angreifer informiert wurde, eine Fahndung nach den Tätern einleitet? Dass sie Feststellungen zu den Insassen der Autos trifft, sie beispielsweise bei den mutmaßlichen Tätern unmittelbar Alkoholkontrollen durchführt, um späteren Einlassungen, man sei betrunken gewesen, Fakten entgegenzusetzen, dass die Staatsanwaltschaft zügige Ermittlungen führt, die sich gegen sämtliche Mitglieder der Gruppe richten, dass die Staatsanwaltschaft den Fall als politisch motivierte Gewalttat einstuft und vor dem Landgericht Halle anklagt. All dies wäre sicherlich zu erwarten gewesen, wenn es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine Gruppe handeln würde, die im besonderen Fokus der Strafverfolgungsbehörden steht. Doch Neonazis wie die Aryans haben es da leichter, insbesondere in Sachsen-Anhalt, wie sich zeigen wird. Ich überspringe jetzt den Teil, wo Sebastian Schamer quasi die Recherchen von Antifa-Gruppen und der Nebenklage zu den Angreifern schildert und die monatelangen Bemühungen, die zuständige Staatsanwältin überhaupt dazu zu bewegen, in diesem Fall die Ermittlung überhaupt vollständig aufzunehmen. Dann entscheidet die Staatsanwältin, dass dieser Angriff allerhöchstens eine geringfügige Strafe nach sich ziehen würde und klagt ihn am Amtsgericht Halle an, statt beim zuständigen Landgericht. Und da setze ich dann wieder ein. Und zwar, zwei der Betroffenen treten in dem Verfahren als Nebenkläger auf und wollen sich mit den Vorgehen der Staatsanwaltschaft nicht zufrieden geben. Ein junger Mann aus Baden-Württemberg, der mit der Wandergruppe unterwegs gewesen war und von Carsten M. eben mit dem Starkstromkabel attackiert wurde, sowie ein weiterer junger Mann, der mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg von der Neonazi-Demonstration, von der Kundgebung dagegen, aus einem Auto der Aliens mit Steinen geworfen wurde. Beide beauftragen uns mit ihrer Vertretung als Nebenkläger und bitten uns, eine Verweisung des Verfahrens an das Landgericht zu beantragen. Da wir mit dem Widerstand aus der Staatsanwaltschaft Halle schon rechneten, begründeten wir unseren Antrag an das Amtsgericht Halle, das Verfahren abzugeben, umfangreich mit 9 Seiten. Wir weisen darauf hin, dass es organisierte Neonazis aus mehreren Bundesländern waren, die sich als einheitlich auftretende Gruppierung Aryans nach Halle begeben haben, um dort gezielt Jagd auf Menschen zu machen. Dafür mussten sie die entsprechende Bewaffnung, Steine, Böller, abgesägte Starkstromkabel, Pfefferspray etc. schon mitgebracht haben. Ein klares Indiz für ein geplantes Vorgehen. Insbesondere bei Carsten M. ist auch eine lange politische Laufbahn in der extrem rechten Szene aktenkundig. Der damals 39-Jährige war bereits Ende der 1990er Jahre beim in Deutschland verbotenen Netzwerk Blood and Anna aktiv, machte dann bei der Division Braune Wölfe weiter und entwickelte sich letztlich zu einer Führungsfigur der Aryans. Der Strafrichter am Amtsgericht Halle folgte unserer Argumentation und legte die Akten dem Landgericht Halle mit der Frage vor, ob es das Verfahren übernimmt. Nun beginnt der Widerstand. Nicht etwa der Verteidigung, sondern der Staatsanwaltschaft Halle, die zu unserem Antrag Stellung nimmt. Widerstand allerdings in einer Form, die wir bislang in dieser Deutlichkeit noch nicht erlebt haben. Am 9. Januar 2019 berichtet hierüber auch die Süddeutsche Zeitung unter der Überschrift »Wenn rechte Gewalt zur Normalität wird«. Dort wird die bearbeitende Staatsanwältin zitiert, die von den Angeklagten gezeigte Aggressivität geht nicht über das hinaus, was bedauerlicherweise im Umfeld sogenannter politischer Veranstaltungen inzwischen üblich ist.
Heike, darf ich ganz kurz meine?
Ja, du darfst.
Weil es hier um die Staatsanwältin aus Halle jetzt mehrfach geht in dem Beitrag von Sebastian Schamer und Henriette Scharnhorst, wollte ich nur kurz einwerfen, Anekdote ist fast zu salopp ausgedrückt, für das, was ich an persönlicher Erfahrung mit der Staatsanwältin gemacht habe. 2017 war das, da bin ich mal von Pegida in einem kritischen Posting auf Facebook in den Fokus genommen worden, und das hat dann eine ganze Hasswelle und Bedrohungswelle ausgelöst, weil Pegida hat auf Facebook doch eine große Reichweite. Ich hatte dann ein Sicherheitsgespräch beim Landeskriminalamt Berlin und der zuständige Beamte hat sich die Sachen sehr genau angeguckt und eine ganze Reihe von Strafanzeigen gefertigt. Schon so mit dem Nebensatz, naja, mal gucken, die Sachen, die so nach Sachsen gehen, ob das irgendwie was wird, weiß ich nicht, aber wir versuchen es mal. Es kam dann so, dass die allermeisten Ermittlungsverfahren eingestellt worden sind, weil der Urheber angeblich nicht zu ermitteln ist. Das kann jetzt sein, dass sie sich nicht gekümmert haben, kann aber auch sein, dass Facebook die Daten nicht rausgerückt hat. Ein Facebook-Nutzer ist aber dann tatsächlich ermittelt worden, und zwar hieß der Mike S. und war aus Halle, und damit landete dieses Verfahren bei der Staatsanwältin in Halle. Mike S. hatte auf Facebook geschrieben, hoffentlich befasste sich die Debatte damit, dir ins Maul zu hauen. Danke. Wie gesagt, der Staatsschutz ermunterte zu einer Strafanzeige wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Die Staatsanwältin aber stellte das Verfahren im Oktober 2018 ein. Hat übrigens auch einige Zeit gedauert, aber gut, Justiz hat viel zu tun. Die Drohung von Mike S. war ihr nicht konkret genug. Zitat, Die Äußerung des Beschuldigten ist sicher unfreundlich und unangemessen, stellt jedoch lediglich eine Unmutsbekundung dar, die keine strafrechtliche Relevanz entfaltet. So viel als kleiner Einschub zu der Staatsanwältin und der Erfahrung, die ich persönlich mit ihr gemacht habe.
Genau. Und dem fügen wir gleich noch das nächste Zitat aus dem Schreiben dieser Staatsanwältin in dem Fall von Sebastian Scharmal zu. Sie sagt dann nämlich zu den Funden bei der Wohnungsdurchsuchung bei Carsten M., wo unter anderem eine scharfe Waffe, Schwarzpulver und ein Arsenal von Neonazi-Devotionalien sichergestellt wurden, erklärt sie, die Ausgestaltung der eigenen vier Wände ist, sofern keine Außenwirkung eintritt, in der Bundesrepublik Deutschland jedem überlassen. Über Geschmack muss man bekanntlich nicht streiten. Und Sebastian Schammer schreibt dann eben, die Formulierung erinnert eher an eine AfD-Parteitagsrede als an eine Stellungnahme einer Anklagebehörde, die für die Ermittlung rechtsextremer Gewalttaten zuständig ist. Die Stellungnahme stammte eben ausgerechnet von der für den Bereich der Bekämpfung rechtsextremer Gewalttaten in Halle zuständigen Staatsanwältin. Und es ist eben nicht das erste Mal, schreibt Sebastian Schammer, dass wir mit der Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt eine derartige Erfahrung gemacht hatten. Nach einem brutalen Neonazi-Angriff auf eine Familie syrischer Herkunft im Jahr 2012 in Lutherstadt Eisleben, damals hatten drei bekennende Neonazis die fünfköpfige Familie bei einem Volksfest angegriffen, die Mutter bewusstlos geschlagen und den Vater schwer verletzt, hatte dieselbe Staatsanwältin ebenfalls lediglich Anklage beim Amtsgericht erhoben. Schon in diesem Fall war das Verfahren auf unseren Antrag hin an das Landgericht Halle abgegeben worden. Und in einem weiteren Fall hatte die Staatsanwältin erklärt, die Situation bei einem rechten Angriff sei vergleichbar mit einem Fußballspiel. Mal gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen. Und jetzt ist natürlich ihre Reaktion, das ist total verständlich, also neben dem, dass die Staatsanwältin in diesem Verfahren noch was anderes gemacht hat, oder dass dieses Verfahren nämlich auch noch was anderes zutage gefördert hat, was am Anfang überhaupt gar nicht absehbar gewesen wäre, weder für die Angegriffenen noch für die Nebenklagevertreter, ist nämlich mittendrin ein winziger Schnipsel darauf verwies, dass von A, von den 5 Handys, die beim Hauptangeklagten gefunden wurden, lediglich 2 von der Polizei ausgewertet wurden und dann im Prozess Sebastian Schammer den Beamten gefragt hat, der dafür zuständig war, was denn mit den anderen 3 Handys gewesen sei, und der dann sagte, dass die Staatsanwältin explizit und ihm untersagt hätte, die anderen 3 Handys auszuwerten, ja, und dass aber auch aus dieser wenigen Auswertung ersichtlich war, dass diese Neonazi-Gruppe eben Kontakt zu einem Polizeibeamten aus Hessen hatte und von diesem Polizeibeamten aus Hessen Informationen bekommen hat, aus Polizeicomputern. Mittlerweile ist dieser Polizeibeamte dafür verurteilt worden, wegen eben Verrat von Dienstgeheimnissen. Aber was sich bis heute in dem Verfahren oder durch das Verfahren nicht hat klären lassen, ist A, wie weitgehend war dieser Kontakt? Was war eigentlich in diesen anderen Handys? Und letztendlich muss man sagen, die Verantwortung dafür trägt eben diese Staatsanwältin. Und diese Staatsanwältin ist bei der Staatsanwaltschaft Halle für die Bekämpfung rechtsextremer Gewaltstraftaten und Straftaten zuständig. Und das ist genau der Grund, warum wir sagen, wir müssen da hinschauen. Ja? Jetzt wissen wir eben, weil es in Sachsen-Anhalt eine sehr professionelle Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt gibt, weil es Nebenklagevertreter wie Sebastian Schammer, wie Christian Piatschik gibt, die dort die Betroffenen vertreten, dass die Angegriffenen nicht alleine bleiben müssen, aber Angegriffene, die alleine darauf angewiesen sind, dass so eine Staatsanwältin ihre Ansprüche durchsetzt, sind wirklich auf verlorenem Posten. Und damit würde ich jetzt direkt an Christine Pletschik übergeben.
Ich würde so ein bisschen Bezug nehmen wollen auf alles, was jetzt hier auch vorgelesen wird. Was mir ein bisschen fehlt bei dem Beitrag zum Verfassungsschutz, es wird so die Ambivalenz des Umgangs mit der Presse dargestellt. Ne? Also Herr Maaßen sagt, es gab keine Hetzjagden in Chemnitz. Lustiger Sidekick, ich vertrete gerade Nebenklage im Verfahren Revolution Chemnitz. Das allererste, was man in den Chats der Angeklagten dazu liest, zu dem Tag, wo es keine Hetzjagden gab, dass die Hetzjagden so toll waren. Das nur am Rande. Da fehlt mir ein bisschen über die Leute, über die der Verfassungsschutz Daten speichert. Denen gibt er diese Daten auch nicht. Ja? Herr Tschechner ist nicht über das ZPS gestolpert. Herr Tschechner ist gestolpert über die Presse. Weil der Aufschrei, den es gab und der Druck auf die Politik und auch auf den grünen Innenminister, der ist durch die Presse entstanden. Ob der da, wo der jetzt sitzt, gut sitzt, also Branddelikte, könnten ja auch immer den einen oder anderen politischen Einschlag haben, und ob er die dann abgibt an die Politabteilung, das ist die nächste Frage. Ich möchte aber auch nicht, dass der das den sogenannten Sozialleistungsbetrug macht, weil er dann seinen Sozialdarwinismus ausleben kann, der, also ich habe ihn ja öfter erlebt auf dem Gerichtsflur, das tatsächlich dann ausleben kann. Das will ich auch alles nicht. Und ich glaube, und diese Staatsanwältin im Übrigen, die verfolgt aber Slime-Lieder bei Fußballfans als Volksverhetzung, wenn man die abspielt. Ganz untätig ist er nicht. Ne? Ich glaube, dass das Problem, was wir an all diesen Beiträgen sehen, ist, dass wir dem nicht beikommen, wenn wir alle so klein arbeiten. Also wir kommen dem nicht bei mit einer Beschwerde gegen Herrn Tschechner. Ich hatte den Zusammenstoß mit Herrn Tschechner, weil er, und da habe ich die evangelische Landesgemeinde vertreten, es gab eine AfD-Demonstration in Jena und da wurde gesungen, wir bauen eine U-Bahn von der JG, das ist die junge Gemeinde, bis nach Auschwitz. Und
kommt übrigens hier auch vor.
Das habe ich kommt da vor. Auch vor, genau, deswegen erzähle ich es jetzt. Und Herr Tschechner hat dieses Verfahren eingestellt gegen diese Person und hat mir geschrieben in die Einstellungsverfügung rein, das Wort Auschwitz werde erstens ja nicht verharmlosend benutzt, weil man ja anerkennt, dass da Schlimmes passiert sei. Man wünscht es ja seinem Gegner. Warum sollte man seinem Gegner etwas Gutes wünschen? Man wünscht ihm ja etwas Schlechtes, also Auschwitz schon gut gewählt. Dennoch ist es nicht strafbar, weil Auschwitz ja nur das Synonym für eine größtmögliche militärische Niederlage ist. Man hätte auch Waterloo schreiben können. Das schreibt ein Staatsanwalt in eine Einstellungsverfügung, die eine Kirchgemeinde bekommt, die eine Nebenklage also oder verletzten Vertreterin bekommt, und er reproduziert darin geschichtsrevisionistisches Gedankengut allererster Güte. Dann haben wir natürlich Beschwerde dagegen eingelegt. Die ging über den Tisch des Gruppenleiters, die ging über den Tisch des Behördenleiters, weil daran hatte ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde angeschlossen. Und ich habe dezidiert dargelegt, warum das also eigentlich tiefstes rechtes Gedankengut ist, was er da reproduziert. Und das war 2017. Das heißt, über ein Jahr vor dem Skandal zum ZPS wusste die Behördenleitung von ihm, es wusste eigentlich auch die Generalstaatsanwaltschaft von ihm, und sie haben nichts gemacht. Und
das meine er war sogar Pressesprecher der Behörde, das muss man auch noch sagen. Also ja. Er hat sogar noch mit beigetragen.
Er hat auf Seminaren gesprochen, so Bekämpfung des Rechtsextremismus. Ne? Das heißt, da bin ich am Ende der Fahnenstange, was ich als Juristin machen kann. Und gestolpert ist er dann über das ZPS, beziehungsweise das, was die Presse dann recherchiert hat.
Da gab es dann wirklich auch einen großen Artikel in der FAZ, die wird ja in Juristenkreisen wahrscheinlich auch viel gelesen, mit der Überschrift "Ein Waterloo von einer Begründung". Und ja, das stimmt, das war sozusagen eine Verkettung, aber erst die Öffentlichkeit hat dann dazu beigetragen, dass man sich diese Geschichte genauer angeschaut hat, als es zuvor die Behördenmenschen sich angeschaut haben.
Das Problem, was es aber natürlich gibt, ist, dass Herr Tschechner in der Zeit, wo er da gearbeitet hat, in dieser politischen Abteilung tatsächlich total vielen Leuten das Leben sehr schwer gemacht hat. Er hat das Verletzen von rechten Straftaten schwer gemacht. Also er hatte die Ermittlungen nicht vorangetrieben. Er hat offensichtliche Zeugen, die mir von anderen Staatsanwaltschaften angeboten worden sind. Also es gibt eine Aussage in einem Prozess zu einem Fall, den Herr Tschechner betreut. Die Staatsanwaltschaft schreibt ihn an und sagt, hier, da sind konkrete Täter benannt worden. Das ist die Zeugin. Und er benennt sie nicht. Er vernimmt sie nicht. Haben wir dann den Beweisantrag gestellt und dann wurde es auch gemacht. Und gegen links? Knallharte Kante. Sofort, wenn es eine gefährliche Körperverletzung ist, Untersuchungshaft beantragen. Da läuft noch ein 129er Verfahren initiiert von Herrn Tschechner. Nur Strafen, keine Einstellung. Also er fordert für eine 14-Jährige, die gerade 14 war, wegen einer Vermummung eine Strafe, keine Einstellung. Und das, was diese Leute anrichten, das ist total fatal. Und da braucht es etwas wie diese Bücher, da braucht es Untersuchungen, da braucht es staatliche Stellen, wo man sich hinwenden kann, die das ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden. Ich halte die Polizeibeschwerdestellen, wir haben in Thüringen so eine Polizeibeschwerdestelle, da kann man sich hinwenden. Daraus, alle Leute, die sich dahin gewandt haben, die ich kenne, haben daraus ein Strafverfahren bekommen, wegen Widerstand. Dann wendet sich natürlich niemand mehr dahin, aber wir haben ein tatsächliches Problem. Und ja, Stefan Brandner ist auch von uns gekommen. Ich würde vielleicht mal, ich habe ganz viele Geschichten, wo in Sachsen was schiefgelaufen ist. Ich habe aber auch genauso viele Geschichten, wo in Thüringen was schiefgelaufen ist. Und ich würde mal damit schließen, wir können die nicht alle erzählen heute Abend. Aber wenn man sich anschaut, was an Juristen in der AfD sitzt, und unsere neue Landtagsfraktion hat einen hohen Juristenanteil bei der AfD, einen hohen Polizistenanteil, dann schwant mir tatsächlich sehr, sehr Übles. Und vielleicht auch das vorhergehende Beispiel zur Einladung mit der Eisenbahnstraße in Leipzig einzukommen, vielleicht auch mal so einen Punkt zu machen, warum wir vielleicht jetzt nicht alle lamentieren und sagen, das ist alles ganz furchtbar und jetzt stecken wir den Kopf in den Sand und ihr macht das jährlich, das Buch. Ich glaube, und das geht an Journalisten, das geht an Juristinnen und Juristen, das geht an Aktivisten und an alle, die sich dafür interessieren. Man muss da hingehen, wo das gerade so ist. Also wenn in 14 Tagen ein CDU-Ministerpräsident in Thüringen das erste Mal mit den Stimmen von Faschisten gewählt wird, dann muss man da hingehen. Wenn in der Eisenbahnstraße eine Waffenverbotszone ist, dann müssen engagierte Juristinnen und Juristen nach Leipzig gehen und den Leuten dort helfen, weil es tatsächlich nicht so ist, dass das Gesetz das hergibt. Da gibt es eine Entscheidung aus Hamburg, ne? Das Gesetz gibt es eben nicht her. Aber man muss die Leute unterstützen. Und dafür würde ich auch in dem Kreis hier einfach mal werben. Ich will nämlich nicht sagen, Sachsen, ihr müsst jetzt unter Thüringen machen, weil offensichtlich Thüringen der Fels steht.
Ich habe mir jetzt...